Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Die Bundesregierung will die Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen wegen der erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens im November überarbeiten und hat auch andere Hilfen angekündigt. Wie sehen die aus? Wer sind Gewinner und wer Verlierer von sogenannten Lockdowns? Heute unser Schwerpunkt. Außerdem bis 17:30. Das Bundesverfassungsgericht hat eine von mehreren Klagen gegen den Berliner Mietendeckel abgewiesen und auch ohne Kaufprämien laufen die Geschäfte bei Volkswagen wieder. Die Klagen waren schon da, bevor überhaupt feststand, welche Hilfen die Bundesregierung konkret geben würde. Vom Todesstoß für Unternehmen war die Rede, von Wut und Verzweiflung und von Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die erneute Schließung etwa von Bars und Restaurants. Und so ging es dann auch ganz schnell mit der Krisenkommunikation der Bundesregierung. Die Minister für Finanzen und Wirtschaft, Olaf Scholz und Peter Altmaier, die haben heute konkretisiert, wie den betroffenen Firmen in dieser Phase der Pandemie konkret geholfen werden soll. Theo Gerst hat zugehört.
Peter Altmaier und Olaf Scholz ging es vor allem um das Signal. Die Unternehmen, die den ganzen November über wieder schließen müssen, werden nicht im Stich gelassen. Im November nicht und auch danach nicht. Allein im kommenden Monat stehen 10 Milliarden Euro bereit. Unternehmen bis 50 Beschäftigte erhalten 75% und größere Unternehmen 70% ihres Umsatzes aus dem gleichen Vorjahresmonat erstattet. Junge Unternehmen, die im letzten November noch gar nicht existierten, können hilfsweise den Oktober 2020 heranziehen. Firmen mit stark schwankenden Umsätzen aus diesen einen Mittelwert bilden und den heranziehen.
Wir haben jetzt eine Lösung hier entwickelt für den November. Dort orientieren wir uns bei der Bemessung an den Umsätzen,
betont der Finanzminister. Und wichtig ist ihm dabei zweierlei. Erstens wird es auch danach Hilfen geben und zweitens sind über die Umsätze auch Kleinstunternehmen und Soloselbstständige erfasst, Kunst- und Kulturschaffende etwa. Auch sie bekommen endlich Unterstützung, nachdem sie monatelang durchs Rost fielen, weil die bisherigen Überbrückungshilfen sich im Kern darauf beschränkten, Kosten, also etwa Mieten oder Leasingraten abzudecken, nicht aber die Verdienstausfälle. Zur Abdeckung ihrer Lebenshaltungskosten wurden all diese Betroffenen letztlich auf Hartz IV verwiesen. Für viele, die bisher gut für sich selbst sorgen konnten, eine Zumutung. Deshalb die Frage, kommt demnächst auch eine Art Unternehmerlohn? Wirtschaftsminister Altmaier ist dafür, Scholz weicht aus, verweist auf die Umsätze, auf die man jetzt erstmal abhebe. Deshalb
die Frage stellt sich also dort nicht, wer auch Solo-Selbstständiger ist, dessen Kosten werden ja auch mit dieser Pauschale erfasst. Wir werden die Überbrückungshilfen verlängern. Wir werden dabei Veranstaltungswirtschaft und Kultur ganz besonders im Blick haben und viele Einzelprobleme. Und die werden wir Ihnen dann vorstellen, wenn wir das gemeinsam fertig haben.
Wann das ist, blieb offen. Kanzlerin Merkel sagte am Vormittag dazu, es werde in wenigen Tagen soweit sein. Tatsächlich müssen alle neuen oder zur Verlängerung anstehenden Hilfen mit der EU abgestimmt werden. Das macht alles so kompliziert und kostet Zeit. Und jeden Wunsch will Scholz auch nicht erfüllen. Etwa die Möglichkeit, noch auszuweiten, Verluste aus diesem Krisenjahr 2020 mit Gewinnen aus den Vorjahren rückwirkend zu verrechnen. FDP-Chef Lindner und IFO-Präsident Fuest sind nicht die einzigen, die das fordern. Scholz hingegen bleibt zugeknöpft. Schließlich gäbe es das schon.
Die Verlustrückträge sind Teil des Gesetzes, das der Bundestag schon vor langer Zeit beschlossen hat. Und die haben auch schon gewirkt. Viele haben davon Gebrauch gemacht.
Immerhin, an Geld fehlt es nicht, versichert der Finanzminister.
Ich bin gut gerüstet. Also, wir können noch mehrfach tun, was erforderlich ist. Und wenn wir weitere Maßnahmen auch in solcher Größenordnung ergreifen müssen, wie sie jetzt sichtbar sind, werden wir die Kraft in diesem und im nächsten Jahr dazu haben. Aber ich möchte damit nicht, indem ich das sage, ankündigen, dass wir das tun werden müssen.
Andererseits weiß auch Scholz,
die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, machen es wahrscheinlicher, dass die wirtschaftliche Entwicklung gut verläuft.
Wie gut oder wie schlecht es läuft, dazu legt Wirtschaftsminister Peter Altmaier morgen seine Prognose vor.
Theo Gerst berichtet aus unserem Hauptstadtstudio über geplante Hilfen für Unternehmen, die jetzt schließen müssen. 75% des Umsatzes von vor einem Jahr, eine Krise in den betroffenen Branchen soll so verhindert werden. Welche Unternehmen aber machen demnächst vielleicht einen Reibach, weil ihr Geschäftsmodell zu Kontaktsperren passt? Eine Frage, der Brigitte Scholtes für uns nachgegangen ist.
Und wieder müssen Gaststätten und Freizeiteinrichtungen schließen, Hotels ihr Angebot beschränken. Profitieren dürfte jedoch der Onlinehandel und die Logistikanbieter wie die Deutsche Post. Doch sollte man nicht von Gewinnern sprechen, mahnt Marcel Fratscher, Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Es gebe nur Verlierer in einer solchen Krise. Er meint aber auch,
die Branchen, die jetzt von den Restriktionen unmittelbar betroffen sind, durch Schließungen, durch Kontaktverbote, die profitieren ja auch längerfristig von diesen Restriktionen, wenn es gelingt, diese zweite Welle schnell zu reduzieren und zu begrenzen. Nehmen Sie das Weihnachtsgeschäft. Wenn jetzt die Maßnahmen erfolgreich sind und man Anfang Dezember wieder bei niedrigen Zahlen ist, dann gibt es gute Gründe, weshalb dann auch der Monat Dezember oder das Weihnachtsgeschäft in der Reisebranche im Einzelhandel sehr gut laufen kann. Und dann hilft dies eben auch diesen Unternehmen, die jetzt unmittelbar im November betroffen sind.
Weil aber Umsatzausfälle zum großen Teil erstattet werden, lindert das die negativen Effekte und hilft etwa den Unternehmen in der Tourismusbranche. Teile der Finanzwirtschaft profitieren jedoch von den unruhigen Zeiten, sagt Christian Kahler, Aktienstratege der DZ Bank.
Generell läuft alles gut, was mit Wertpapieren zu tun hat. Das heißt, die Investmentbanken verdienen gutes Geld durch die gestiegene Volatilität, also die Schwankungsbreite an den Finanzmärkten, aber eben auch Finanzdienstleister wie die Deutsche Börse oder andere Online-Broker, die haben momentan eben von überwiegend guten Geschäften zu berichten.
Auch indirekte Effekte sind zu beobachten, denn die Branchen, die unter dem zweiten Teil-Lockdown besonders leiden, sind sehr beschäftigungsintensiv. Achim Wambach, Präsident des ZEW, des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.
Wir werden jetzt sicherlich wieder mehr Kurzarbeit sehen. Da werden wir auch Konsumverhalten und Reaktionen sehen in diesen Branchen. Gaststättengewerbe hat etwas über 3% der Beschäftigten. Also das ist schon signifikant. Also der Konsum wird auch fehlen.
Wenn aber immer mehr Menschen im Homeoffice sind und auch in der Freizeit nicht mehr ausgehen, dann steigt die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen und Produkten. Auf diese strukturelle Veränderung müssten sich alle Unternehmen einstellen, meint Wambach.
Wenn die Kunden nicht mehr die Geschäftsstraßen langlaufen, gibt es auch keine Laufkundschaft. Und da ist sozusagen jedes einzelne Unternehmen auch gefordert, sich digital aufzustellen und auch online die Produkte anzubieten.
Davon profitieren auf mittlere Sicht jedoch vor allem Anbieter in China, glaubt DIW-Chef Fratscher.
Das setzt deutsche Unternehmen unter deutlich mehr Wettbewerbsdruck und bedeutet auch, dass wahrscheinlich auch viele deutsche Unternehmen sich in Zukunft eher Richtung Asien orientieren werden. Das findet ja schon statt in den letzten 20 Jahren, nur die Pandemie wird diesen Prozess wahrscheinlich nochmal beschleunigen. Also der Wirtschaftsstandort Deutschland oder der Wirtschaftsstandort Europa werden durch die Pandemie an Attraktivität gegenüber Asien zumindest weiter verlieren.
So die Einschätzung des Ökonomen Marcel Fratscher im Bericht von Brigitte Scholtes. In arbeitsintensiven Branchen wie etwa der Gastro könnten Schließungen also zu Kurzarbeit oder gar dem Verlust von Arbeitsplätzen führen. Die Arbeitslosenstatistik aus den letzten 31 Tagen, die gibt aber immerhin Hoffnung, dass es danach innerhalb kurzer Zeit wieder aufwärts gehen kann. Denn im Oktober, also etwa ein halbes Jahr nach den ersten Kontaktbeschränkungen, ist die Arbeitslosigkeit kräftig gefallen. Birgit Habrath mit Einzelheiten.
Auch Detlef Scheele hat gestern Fernsehen geschaut, gab der Chef der Bundesagentur für Arbeit zu, noch bevor er den Bericht zum Arbeitsmarkt in Nürnberg präsentierte.
Ich will durchaus sagen, dass der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit sich sehr gefreut hat, dass 16 Länder und die Bundesregierung einvernehmlich gehandelt haben.
Der Teil-Lockdown wird die Agenturen vor Ort im November sicher noch beschäftigen. Gaststätten, Hotels oder die Tourismusbranche werden den ein oder anderen Beschäftigten in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es kein Lockdown wie im März dieses Jahres ist, sondern es ist ein begrenzter über 4 Wochen. Und es ist die Hoffnung, dass sich durch diesen Eingriff die Infizierungszahlen in diesen 4 Wochen zurückdrängen lassen und dass wir ab Dezember wieder in einem Arbeitsmodus sind, den wir eben auch im Oktober gehabt haben.
Der weist eine deutliche Herbstbelebung auf, wie es die Bundesagentur bezeichnet. Allerdings wurden für den Bericht die Zahlen bis Mitte Oktober herangezogen, also bevor die Infektionszahlen nach oben schossen und der Teil-Lockdown verordnet wurde. 6% weniger Arbeitslose im Oktober, die Zahl der Menschen ohne Job sank im Vergleich zum Vormonat um 87.000. Das ist mehr Herbstbelebung als in vielen Jahren zuvor. Die Bundesagentur hofft, im Dezember dort wieder ansetzen zu können. Die Zahl der Kurzarbeiter geht auch zurück. Im Frühsommer, auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle, wurde für 6 Millionen Menschen das konjunkturelle Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Laut aktuellen Zahlen der Bundesagentur waren es im August nur noch knapp 2,6 Millionen.
Also wir haben ja immer befürchtet, dass wenn die Kurzarbeit zurückgeht, auch Entlassungen kommen und die Arbeitslosigkeit steigt. Das ist nicht der Fall. Der Rückgang der Kurzarbeit steht nicht im Zusammenhang mit steigender Arbeitslosigkeit. Das heißt, das Instrument hat offensichtlich eine Brücke gebaut in Beschäftigung und eben nicht in Arbeitslosigkeit.
Im Herbst zieht die Bundesagentur immer auch Bilanz für den Ausbildungsmarkt. Es gab in diesem Jahr weniger Bewerber, aber auch weniger Lehrstellen wurden gemeldet. Die Firmen lassen sich noch Zeit, warten ab, wie die Konjunktur sich entwickelt. BA-Chef Scheele hofft, die 6% Jugendlichen ohne Lehrstelle noch vermitteln zu können. Das Minus sorgt ihn.
Die sind aber nicht alle pandemiebedingt. Das verarbeitende Gewerbe hat die Ausbildungszahlen zurückgefahren. Und es gibt Situationen, wo gesagt wird, wir haben immer gesucht und wir haben letztes Mal keinen gefunden. Wir ziehen uns mal aus dem Ausbildungsgeschäft zurück. Und es verlagert sich auch etwas von der Präsenzvermittlung von Ausbildung auf Online-Ausbildung. Die bekommen wir dann nicht so mit. Also es ist ein vielschichtiges Bild, aber es gibt keinen Einbruch.
Mehr Sorgen bereiten den Agenturen die Jugendlichen, die ihre Ausbildung beendet haben. Der Drang, neue Kräfte einzustellen, ist gerade in den Problembranchen Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismus oder auch verarbeitendes Gewerbe noch nicht ausgeprägt. Detlef Scheele fragt sich als Verantwortlicher natürlich auch, wie es um die Finanzen der Bundesagentur steht. Der November dürfte ihr teurer kommen als geplant, allein schon durch die Kurzarbeit im Teil-Lockdown.
Aber wir stellen uns nicht gerade auf eine neue Haushaltskrise ein. Wir gehen weiter von den gut 10 Milliarden Bundeszuschuss im nächsten Jahr aus und das werden wir schon hinkriegen.
Zur Not mit einem weiteren Zuschuss des Bundes.
Birgit Habrath über die Lage am Arbeitsmarkt im Oktober. Ja, und im November könnten vorerst wieder Jobs verloren gehen und das nicht nur in Deutschland. Auch andere Länder in Europa beschränken das öffentliche Leben derzeit wieder. In Spanien gilt der Alarmzustand, in der Hauptstadt eine Sperrstunde. Auch in Frankreich gelten ab dem Wochenende wieder Ausgangssperren. Nur zwei Beispiele. Mit den Infektionszahlen steigen auch die Risiken für Europas Wirtschaft. Doch die Europäische Zentralbank will vorerst nicht geldpolitisch dagegenhalten, sondern abwarten. Mischa Erhardt über die Beschlüsse der heutigen EZB-Ratssitzung.
Trotz Krise und dem ökonomischen Ernst der Lage bringt Christine Lagarde noch ein wenig Humor mit in die Online-Pressekonferenz nach der Ratssitzung in Frankfurt.
I think you have it actually in the press release, but I will read it. I love reading.
Das stehe doch in der schriftlichen Mitteilung der Zentralbank drin, aber sie lese es sehr gerne noch einmal vor.
On the basis of this updated assessment, the Governing Council will recalibrate its instruments.
Kurz, die Europäische Zentralbank wird bis Dezember alle ihre Instrumente überprüfen und neu kalibrieren, also neu ausrichten, um den ökonomischen Schäden wirkungsvoll begegnen zu können, die die zweite Welle der Pandemie mit sich bringt. Bis dahin werde die Zentralbank ihre bisherigen Werkzeuge weiter einsetzen. Bereits im März hatten die obersten Währungshüter des Euroraums ein Pandemie-Notfallprogramm beschlossen. Es trägt abgekürzt den Namen PEP. Im Juni haben sie nachgelegt und dieses Anleihekaufprogramm auf 1,35 Billionen Euro erhöht. Einmal mehr verwies Christine Lagarde darauf, dass dies zusammen mit beschlossenen fiskalischen Maßnahmen und Beschlüssen der Euro-Regierungen eine wichtige und angemessene Reaktion auf die ökonomischen Folgen der Pandemie war und ist. Vor allem aber begrüßte Lagarde einmal mehr den auf EU-Ebene beschlossenen und 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.
What is going to matter now is implementation.
Nun sei es wichtig, den auch umzusetzen, damit Garantien und Kredite auch wirklich dort in Europa ankommen, wo sie gebraucht werden, um die Wirtschaften zu stützen und die grüne und digitale Transformation voranzubringen. Die Notenbank selbst will, wie gesagt, spätestens im Dezember neue Maßnahmen ergreifen. Das bringt den Vorteil mit sich, dass dann mehr Daten und Prognosen zu den ökonomischen Auswirkungen der zweiten Corona-Welle vorliegen. Viele Experten rechnen damit, dass die EZB ihr Notfallanleihekaufprogramm ausweiten wird, etwa Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Das sogenannte PEP-Anleihekaufprogramm, das ist sehr flexibel. Das heißt, sie kann, wenn sie will, auch mehr italienische Staatsanleihen kaufen, als es der Anteil Italiens am Euroraum-Bruttoinlandsprodukt nahelegt. Und deshalb erwarten wir, dass sie dann spätestens im Dezember das Volumen dieses PEP-Anleihekaufprogramms erhöht.
Darauf festlegen ließ sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zwar nicht. Aufgrund der negativen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in Europa durch die Pandemie aber werde die Notenbank mit angepassten und geeigneten Instrumenten reagieren, um die wirtschaftliche Erholung so gut es geht zu unterstützen. Die EZB sei in der ersten Welle da gewesen, sie werde auch in der zweiten Welle da sein.
Mischa Erhardt über die geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank. Die Zinsen sind ja schon länger niedrig. Das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Kapital statt auf Sparkonten oder in Lebensversicherungen in den Aktienmarkt oder auch in Immobilien flossen. Die Folge vor allem in Großstädten: hohe Nachfrage, hohe Preise, hohe Mieten. In Berlin beschloss deshalb der Senat schon im Januar den sogenannten Mietendeckel. Eine Obergrenze für Mieten trat dann im Februar in Kraft und in rund 3 Wochen kann jetzt die zweite Stufe gezündet werden, die Absenkung zu hoher Mieten. Denn das Bundesverfassungsgericht hat heute den Eilantrag eines Wohnungsunternehmens dagegen abgelehnt. Sebastian Engelbrecht.
Ob der Berliner Mietendeckel verfassungsgemäß ist oder nicht, darüber hat das Bundesverfassungsgericht noch lange nicht entschieden. Es lehnte zunächst nur den Eilantrag einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ab, der sich gegen die sogenannte zweite Stufe des Mietendeckels richtet. Vom 23. November an nämlich können Mieter ihre Miete absenken, wenn sie eine Obergrenze überschreitet, die im Mietendeckelgesetz festgeschrieben ist. Nach Schätzungen sind in Berlin 340.000 Wohnungen davon betroffen. Die klagende Gesellschaft vermietet in Berlin nur 24 Wohnungen. Sie besteht aus 2 Gesellschaftern, die sich ein Haus teilen. Es dient ihnen zur Altersvorsorge. Die Gesellschaft beschwerte sich nun nicht wegen der Absenkungen, sondern wegen der bürokratischen Verpflichtungen, die damit einhergehen, aufwendige Berechnungen, Festlegungen von Preisen und Informationsschreiben an die Mieter. Das Bundesverfassungsgericht lehnte den Eilantrag der GBR ab, weil es nicht erkennen konnte, dass der GBR durch diese zweite Stufe des Mietendeckels ein schwerer Nachteil von besonderem Gewicht drohe. Sollte das Gericht den Mietendeckel im kommenden Jahr für verfassungswidrig erklären, wäre es möglich, das Deckeln und Absenken von Mieten rückgängig zu machen. Und überhaupt nehme der Mietendeckel für die Beschwerdeführer keine existenzbedrohenden Ausmaße an. Widerspruch gegen die Entscheidung kommt von Kai Warnecke, dem Präsidenten des Hauseigentümerverbandes Haus und Grund. Denn für den größten Teil der Vermieter sei der Mietendeckel eine Überforderung.
Auch wenn in der allgemeinen Diskussion, auch gerade in Berlin, immer die großen Wohnungsunternehmen stehen, so bleibt es doch dabei, dass die den Anteil oder einen ganz geringen Anteil am Mietwohnungsmarkt tatsächlich haben. Ungefähr 8%. Die Masse der Vermieter, 2/3, sind private Einzeleigentümer, also Menschen, die einen ganz normalen Job haben und die eben nicht in der deutschen Rentenversicherung versichert sind, weil sie beispielsweise Handwerker sind und mit einer solchen Mietwohnung ihre Altersvorsorge sichern.
Schwerer als die bürokratischen Belastungen durch Mietabsenkungen wiegt aus Warneckes Sicht aber, dass der Mietendeckel rechtswidrig sei.
Wir müssen aber auch sehen, dass wir es hier mit einem Gesetz zu tun haben, das in einer seltenen Einmütigkeit von Verfassungsrechtlern als verfassungswidrig angesehen wird, weil das Land Berlin ein Rechtsgebiet behandelt hat, für das der Bund zuständig ist.
Gegen den Mietendeckel richtet sich die Normenkontrollklage einer großen Gruppe von Bundestagsabgeordneten. Befürworter wie Rainer Wild, der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, meinen hingegen:
Der Mietendeckel hat tatsächlich zu einer ganz erheblichen Entlastung für Mieterinnen und Mieter gebracht in Berlin, wenn es auch immer wieder Tricks und Möglichkeiten gesucht werden, den Mietendeckel zu umgehen.
Tatsächlich verlangen viele Vermieter Schattenmieten. Im Mietvertrag steht dann die gedeckelte Miete und der Betrag, der nachträglich gefordert wird, falls das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel kippen sollte. Zudem werden Mietwohnungen auf dem Markt immer rarer. Die Vermieter ziehen es vor, ihre Immobilien zu verkaufen.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin. Nach 2 Monaten knallhartem Lockdown Anfang des Jahres hat sich das Leben in China wieder weitestgehend normalisiert, sodass das Land gerade der deutschen Autoindustrie das Geschäftsjahr rettet. So sieht es auch beim größten Autobauer der Welt, Volkswagen, aus. Das zeigen die Zahlen aus den Monaten Juli bis September, die der Konzern heute veröffentlicht hat. Alexander Budde.
Der VW-Konzern kehrt zurück in die Gewinnzone. Absatz und Umsatz im dritten Quartal nur leicht unter Vorjahresniveau. Finanzvorstand Frank Witter sieht den weltgrößten Autobauer weiter auf Erholungskurs.
Sukzessive Erholung der Nachfrage auf allen wesentlichen Märkten und der September war erstmals wieder ein Zuwachs im Gesamtmarkt und bei Volkswagen gegenüber Vorjahr.
Nach den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres liegt der Vorsteuergewinn bei 2,3 Milliarden Euro. Das ist ein drastischer Einbruch gegenüber dem Vorjahreswert von 14,6 Milliarden Euro, aber im Vergleich zur Absatzkrise im Frühling eine deutliche Verbesserung. Zur Jahresmitte hatte der Konzern noch einen Verlust von gut 1 Milliarde Euro verbucht. Inmitten der Krise sei es VW gelungen, die Elektrooffensive mit wichtigen neuen Modellen wie dem ID.3 fortzusetzen, betont Witter. Auf dem wichtigen Einzelmarkt China glänzten insbesondere die Premium-Marken Audi und Porsche mit neuen Auslieferungsrekorden.
Es ist schon beeindruckend, wie sich der Markt in China in einem Sinne eines extrem scharfen Vs erholt hat.
Dass der Konzern weltweit Marktanteile gewinnen konnte, ist für den Autoanalysten der NordLB, Frank Schwope, keine Überraschung.
Es ist ganz einfach so, dass andere Automobilhersteller in Europa, zum Beispiel Fiat Chrysler, Peugeot, Renault, deutlich stärker gelitten haben, auch durch den stärkeren Shutdown.
Die Corona-bedingte Absatzkrise aus dem Frühjahr mit mehrwöchigem Produktionsstopp und geschlossenen Autohäusern kann VW mit dem guten Quartal nicht ausgleichen. Nach 9 Monaten hat der Konzern weltweit 6,5 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Im Vorjahr waren es 8 Millionen. Auch auf dem wichtigen europäischen Markt stiegen die Corona-Infektionszahlen zuletzt wieder rasant. Für den Rest des Jahres zeigt sich Vertriebsvorstand Christian Dahlheim gleichwohl vorsichtig optimistisch.
Wir sitzen in China natürlich in einem Markt, der im Moment aufgrund der Situation nicht so stark von Corona betroffen sind. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir sitzen in Europa auf einem Rekordauftragsbestand, der deutlich über dem liegt, was wir zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr hatten. Also was die Auslieferung angeht, in den nächsten 3 bis 4 Monaten sind wir zuversichtlich.
Bei Aussagen zum Gesamtjahr hält sich VW bedeckt. Unverändert stellt der Vorstand um VW-Lenker Herbert Diess ein positives operatives Ergebnis in Aussicht.
Alexander Bode über die Quartalszahlen von Volkswagen und wie die heute am Aktienmarkt angekommen sind. Die Frage geht jetzt an Jan Plate, unseren Börsenreporter heute. Also Herr Plate, wie sieht's aus für VW?
Da ist Erleichterung zu sehen, da wird aufgeatmet und da wird auch zugegriffen. Das Wichtige eben auch gerade für die Börse. China hat sich schnell erholt und das hilft nicht nur dem Autokonzern, auch der Aktie. Die Volkswagen-Papiere steigen um etwas mehr als 1% und damit sind sie stärker gefragt als Anteilsscheine von BMW oder Daimler. Daimler-Papiere notieren jetzt sogar mit einem kleinen Minus von 0,25%, BMW mit einem kleinen Plus von 0,25%.
Wie ist allgemein die Stimmung am Markt nach der EZB-Zinssitzung?
Also die EZB hat ihre Hilfen für die Wirtschaft ja heute noch nicht ausgeweitet, aber die EZB hat ein Signal gegeben für mögliche neue Hilfsmaßnahmen dann im Dezember. Und das stützt den Markt. Der DAX steigt um immerhin 0,25% auf 11.590 Punkte. Dazu kommt ja auch noch die amerikanische Wirtschaft, die hat im vergangenen Quartal mit einer Achtung auf das Jahr hochgerechneten Wachstumsrate von 33% gegenüber dem Vorquartal zugelegt, allerdings ja auch nach dem vorherigen deutlichen Absturz. Und die US-Wirtschaft braucht ja weitere Stützen. Deswegen ringt ja die US-Politik um ein weiteres Hilfspaket.
Bleiben wir im DAX. Heute gab es auch Zahlen vom Triebwerkshersteller MTU.
Das Geschäft mit neuen Triebwerken, mit Ersatzteilen oder Wartungen, das geht zurück. MTU Aero Engines hat die Jahresprognose leicht nach unten korrigiert und die Aktien von MTU Aero Engines, die fallen um fast 4%. Ein bisschen besser sieht es da heute für die Aktien des Flugzeugbauers Airbus aus. Im dritten Quartal wurden immerhin wieder mehr Flugzeuge ausgeliefert als in den ersten Monaten der Corona-Pandemie. Ja, und die Airbus-Aktien immerhin mit einem kleinen Plus von 0,25%.
Das Leasing- und Finanzunternehmen Grenke ist kürzlich ins Visier von Shortsellern geraten, die der Firma Bilanzmanipulation vorwerfen, ähnlich wie bei Wirecard.
Ja, und die Shortseller, also die, die auf fallende Kurse gesetzt haben, die haben wohl kräftig Geld verdient mit Grenke. Allerdings hat Grenke aus Baden-Baden jetzt doch einige Schritte mittlerweile unternommen, um diese Attacke jetzt dann auch mit einem Strategieschwenk zu kontern. Bei dem kritisierten Franchise-System, da agiert Grenke in Zukunft anders. Und es werden weiterhin Klagen gegen die Shortseller, diese Leerverkäufer, geprüft. Die Grenke-Aktie heute mit einem Plus von 9%. 0,9%.
Und dann noch der Blick auf Euro, Staatsanleihen und Gold, bitte.
Der Euro fällt auf 1,1661 Dollar mit der Aussicht auf weiteres billiges Geld und niedrige Zinsen der Europäischen Zentralbank. Die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen unverändert bei -0,64% und der Goldpreis kaum verändert im Vergleich zu gestern Nachmittag bei etwa 1870 Dollar.
Der Börsenbericht aus Frankfurt von Jan Plate. Danke, damit geht die Sendung zu Ende. Silke Hane sagt Tschüss.